Das Dschungelbuch. Kars Jagdtanz. Balus Lehrsätze.
Es prunkt in hell schillernden Farben der scheckige Leopard. Stolz ist der mächtige Büffel auf Hörner gewaltiger Art. Doch willst du als Jäger bestehen, halt glänzend den eigenen Pelz, denn Jugendstärke verkündet des prächtigen Felles Schmelz. Und schleudert der kämpfende Büffel den Feind zur Wolke hinauf? Und spießt der schnaubende Hirsch den Gegner in rasendem Lauf? Das brauchst du uns nicht mehr zu melden, wir wissen's aus uralter Zeit. Verschone das fremde Junge und füge ihm zu kein Leid. Nein, grüß es als Schwester und Bruder, auch wenn es noch wehrlos und klein, es könnte die starke Bärin des kleinen Mutter sein. »Ich bin im Dschungel der Stärkste«, ruft prahlend ein junges Blut, nach dem ersten errungenen Siege in törichtem Übermut. Doch groß ist der herrliche Dschungel und klein ist das prahlende Kind. Bald wird es wachsen und wissen, wer hier die Mächtigen sind. Bis dahin lass es schwatzen, wie es nun immer will. Bald fühlt es Zähne und Tatzen, dann wird's von selber still.
Was hier erzählt wird, geschah in der Zeit, bevor Mowgli aus dem Sioni-Wolfsrudel ausgestoßen wurde und bevor er an Shere Khan, dem Tiger, Rache nahm. Es war in den Tagen, als Balu dem Menschenkind Mowgli das Gesetz des Dschungels lehrte. Der große, würdige alte Bär freute sich, einen so gelehrigen Schüler zu haben. Denn junge Wölfe wollen nur so viel von dem Dschungelgesetz lernen, als unbedingt nötig ist für das eigene Rudel, und laufen von dannen, sobald sie den Jagdspruch hersagen können. Füße, die geräuschlos traben, Augen, die im Dunkeln sehen, Ohren, die den Wind hören, Zähne, die wie Messer schneiden. Das sind die Zeichen unserer Brüder. Ausgeschlossen nur sind die Hyäne und Tabaki, der Schakal, die Verhassten. Aber Mowgli, das Menschenjunge, hatte einiges mehr zu lernen. Manchmal kam Bagheera, der schwarze Panther, durch das Dickicht geglitten, um zu sehen, was sein Liebling für Fortschritte mache. Dann schnurrte er und rieb seinen Kopf an Moglis Knie, während der Knabe seine Aufgabe hersagte. Mowgli war bald im Schwimmen, Klettern und Laufen Meister, der es in den Bäumen beinahe den Affen gleichtat und im Teiche mit den Fischen um die Wette schwamm. Darum lehrte ihn der weise Balu die Wasser- und Waldgesetze. Er zeigte ihm, wie er dürre Äste von gesundem Holz unterscheiden könne, wie er mit den wilden Bienen höflich sprechen müsse, wenn er ihrem Schwarm unversehens 15 Meter über der Erde begegne, wie er sich zu entschuldigen habe, wenn er Mang, die Fledermaus, beim Mittagsschlaf störe, und wie er die Wasserschlangen benachrichtigen müsse, bevor er in die Sümpfe und Teiche hineinplatsche. Die Dschungelvölker haben es nicht gerne, wenn man sie aus ihrer Ruhe aufschreckt, und stürzen sich leicht blindlings auf den Störenfried. Auch lernte Mowgli den Jagdruf des Fremdlings, den man, falls man in fremden Gründen jagen will, so lange wiederholen muss, bis Antwort erschallt. Der Ruf lautet: »Lasst mich hier jagen, denn leer ist mein Magen!« Und die Antwort ist: »Jag, um den Hunger zu stillen, nicht um des Vergnügens willen!« Ja, unendlich viel hatte Mowgli zu lernen, und oftmals ermüdete es ihn, 100-mal den gleichen Spruch zu wiederholen. Das half ihm jedoch nichts, denn wie Balu eines Tages zu Bagheera sagte, als Mowgli nach einem Streit bockig davongerannt war:
»Menschenjunges ist Menschenjunges, und alle Gesetze des Dschungels muss er lernen.«
»Aber bedenke doch, wie klein er ist«, meinte der schwarze Panther, der, wäre es nur nach ihm gegangen, Mowgli ganz und gar verwöhnt und verzogen hätte. Wie kann denn in seinem kleinen Kopfe für all dein langes Gerede Raum sein?
Was? Ich lehre ihm gerade die Meisterworte, Urworte der Völker des Dschungels, die ihm Schutz gewähren bei Vögeln und Schlangenvolk und bei allem, was vierfüßig auf dem Erdboden jagt. Wenn er diese Worte behält, dann kann er bei allen Völkern im Dschungel Schutz und Hilfe heischen.
Wie heißen denn deine prächtigen Meisterworte? Zwar bin ich gewöhnt, eher Hilfe zu gewähren, anstatt sie zu suchen. Bagheera reckte und streckte die Pranke und blickte voll Stolz auf die stahlblauen, eisenstarken Krallen. Doch möchte ich die Worte ganz gerne kennen.
Ich werde Mowgli rufen. Er soll sie sprechen. Das heißt, falls er will. Komm her, kleiner Bruder!
Mein Kopf brummt mir wie ein Bienenstock, tönte eine mürrische Stimme über ihn. Gleich darauf raschelte es im Blattwerk und Mowgli glitt den Baumstamm herab. Er machte ein ärgerliches Gesicht und sagte trotzig, »Nur Bagheera zuliebe komme ich und nicht deinetwegen, alter fetter Balu.«
»Das macht mir nichts«,
sagte Balu, obgleich er sich gekränkt fühlte.
»Sage also deinem Bagheera die Meisterworte des Dschungels, die du heute gelernt hast.«
»Meisterworte welches Volkes?« fragte Mowgli, im Grunde froh, sein Wissen zeigen zu können. »Viele Sprachen hat der Dschungel. Ich weiß sie alle.«
»Ein paar weißt du, aber längst nicht alle. Da siehst du wieder, Bagheera, wie wenig ein Lehrer Dank erntet. Noch nie ist einer der Wölflinge zurückgekommen, um mir ein Wort des Dankes zu sagen. Brrr! Und nun sage uns mal, du großer Gelehrter, wie heißt der Spruch, der allgemeine Jagdspruch?«
»Du und ich und du, wir sind vom gleichen Blute«, gab Mowgli die Worte in der Bärensprache, die alle Jagdvölker benutzen.
»Gut«, sagte Balu, »nun das Vogelwort.«
Mowgli wiederholte den Spruch und schloss mit dem hohlen, langgezogenen Pfiff des Geiers. »Jetzt das Wort der Schlangenvölker«, sagte Bagheera. Die Antwort war ein unbeschreibliches, scharfes Zischen. Dann schlug Mowgli ein Rad vor Freude, klatschte sich selbst Beifall, sprang auf Bagheeras Rücken und trommelte mit den Beinen gegen das glänzende Fell, während er seinem Lehrer die fürchterlichsten Grimassen schnitt.
»Du wirst mir schon einmal dafür danken, mein kleiner Bruder.«
Und damit wandte er sich zu Bagheera und erzählte ihm, wie er Hathi, den wilden Elefanten, gebeten hatte, ihm die Meisterworte zu verraten, denn Hathi weiß alles. Und wie dann Hathi Mowgli selbst mit nach dem Sumpf genommen hatte, um das Schlangenwort von den Wasserschlangen zu erfahren, denn das vermochte Balu nicht auszusprechen. Und nun wäre Mowgli gegen alles Unglück im Dschungel gefeit, da weder Schlangen noch Vögel noch Raubtiere ihm etwas anhaben könnten.
»Keinen also hat er mehr zu fürchten«,
schloss Balu seinen Bericht, sich stolz auf den pelzigen Bauch klatschend. »Sein eigenes Volk ausgenommen«, brummte Bagheera leise und dann laut zu Mowgli.
Oh, »meine Rippen, du schlägst sie mir kaputt, kleiner Bruder. Was soll denn das Herumgetanze immerwährend?«
Mowgli hatte versucht, die Aufmerksamkeit der beiden Freunde auf sich zu lenken. Deshalb zauste er kräftig Bagheeras haariges Fell und trommelte ihm mit den Füßen gegen die Rippen. Als sie endlich hörten, rief er aus vollem Halse,
»Und ich werde einmal mein eigenes Volk für mich haben, jawohl, und werde es von morgens bis abends durch die Baumstraßen führen.«
»Was ist denn das wieder für eine Dummheit, du Traumhans?« fragte Bagheera.
»Jawohl, und dann werde ich Äste und sonst noch allerlei auf den alten Balu hinabwerfen, das haben sie mir versprochen, jawohl.«
»Wuff!«
Balus große Tatze fegte Mowgli von Bagheeras Rücken, und als der Knabe zwischen den Vordertatzen des Panthers lag, konnte er sehen, dass sein Lehrer ergrimmt war.
»Mowgli«, brummte Balu, »du hast mit dem Bandaluk gesprochen, dem Affenvolke.«
Mowgli schielte zu Bagheera hinauf, um zu sehen, ob auch der Panther ärgerlich war, und Bagheeras Augen blickten grünlich und hart wie Jadestein.
»Was? Bei den Affen bist du gewesen? Bei den grauen Narren, den Leuten ohne Gesetz, den Allesfressern? Oh, Schmach und Schande!«
»Als Balu mich das letzte Mal geschimpft hat«, sagte Mowgli immer noch auf dem Rücken liegend, »bin ich fortgerannt und die grauen Affen kamen von den Bäumen und hatten Mitleid mit mir. Niemand sonst hatte es.« Seine Stimme war ein wenig unsicher.
»Mitleid bei den Affen«, schnarrte Balu. »Sprich lieber von der Stille des reißenden Bergbaches, der Kälte der glühenden Sommersonne. Und was geschah dann, Menschenjunges?«
»Und dann gaben sie mir Nüsse und allerlei schöne Dinge zu essen. Und sie trugen mich in ihren Armen in die höchsten Wipfel und sagten, ich sei ihr Blutsverwandter. Nur der Schwanz fehle mir. Und eines Tages würde ich ihr Führer sein.«
»Sie sind stets führerlos«, rief Bagheera. »Sie lügen. Immer haben sie gelogen.«
»Sehr gut waren sie zu mir und baten mich wiederzukommen. Warum habt ihr mich nie zu dem Affenvolk gebracht? Aufrecht stehen sie auf den Füßen wie ich. Sie schlagen nicht mit harten Pranken. Sie spielen den ganzen Tag. Lasst mich auf, böser alter Balu, lass mich aufstehen. Ich will zu ihnen und ich will mit ihnen spielen.«
»Höre, Menschenjunges«,
sagte der Bär, und seine Stimme grollte wie Donner in schwüler Nacht.
»Ich lehrte dich die Gesetze aller Völker des Dschungels, mit Ausnahme des Affenvolkes, das in den Bäumen haust. Ihr Volk hat kein Gesetz. Rechtlos sind sie. Nicht einmal eine eigene Sprache haben sie, sondern stehlen sich Wörter von anderen, deren Gespräche sie belauschen. Nein, ihre Art ist nicht unsere Art. Führerlos sind sie und denken nur an den Augenblick. Sie prahlen und schwatzen und machen Geschrei, dass sie ein mächtiges Volk wären und bald Großes vollführen würden im Dschungel. Wenn aber Nüsse fallen, dann ist alles vergessen, sie kichern und toben. Wir vom Dschungel haben nichts mit ihnen gemein. Wir trinken nicht, wo Affen trinken. Wir meiden die Plätze, wo Affen hinkommen. Wir jagen nicht, wo sie jagen. Hast du mich jemals bis heute von den Bandalog sprechen hören?
Nein, flüsterte Mowgli, denn Schweigen herrschte im Walde, als Baloo verstummte.
Die Dschungelleute sprechen nicht von ihnen und halten es nicht für der Mühe wert, an sie zu denken. Zahlreich sind sie, diese Affen, böse und schmutzig, und ihr einziger Wunsch ist, falls sie überhaupt einen bestimmten Wunsch haben, von den Dschungelvölkern bemerkt zu werden. Aber wir beachten sie nicht, nicht einmal, wenn sie Nüsse und Unrat auf unsere Köpfe herabwerfen.
Kaum hatte er geendet, als ein wahrer Regen von Nüssen und Zweigen aus den Bäumen herabprasselte. Man hörte heiseres, ärgerliches Bellen und Husten und Umherspringen hoch oben in den Wipfeln.
»Die Affenvölker sind ausgestoßen aus der Gemeinschaft des Dschungels«, sagte Baloo. »Ausgestoßen, hörst du, und denke daran, denke daran.«
»Ausgestoßen«, echote Bagheera. »Und dennoch scheint es mir, Baloo hätte dich bei Zeiten vor ihnen warnen sollen.«
»Ich? Warum? Wie konnte ich ahnen, dass er sich mit solchem Schmutz abgeben würde? Affenvölker, pfui!«
Ein neuer Schauer kam auf sie herabgehagelt, und die beiden nahmen Mowgli in die Mitte und trabten mit ihm davon. Was Baloo von den Affen erzählte, war durchaus richtig. Sie hausten in den Baumwipfeln, und da Tiere selten ihren Blick nach oben erheben, lag keine Notwendigkeit für die Dschungelvölker vor, mit den Affen in Berührung zu kommen. Aber sobald die Affen einmal einen kranken Wolf oder einen verwundeten Tiger aufspüren, kommen sie sogleich in Scharen herbeigesprungen und quälen den Wehrlosen. Und auf alles Getier im Dschungel werfen sie Nüsse und Zweige herab, nur um sich zu belustigen oder um sich bemerkbar zu machen. Dann heulen und kreischen sie sinnlose Gesänge und fordern die Dschungelvölker spöttisch auf, zu ihnen auf die Bäume zu kommen und mit ihnen zu kämpfen. Oder sie beginnen um nichts und wieder nichts wütende Schlachten untereinander. Immer haben sie die Absicht, sich einen Führer zu wählen und sich eigene Gesetze und Sitten zu schaffen, aber niemals kommt es so weit, denn ihr Gedächtnis reicht nicht über den Tag hinaus. Kein anderes Tier vermag sie in ihren Behausungen zu erreichen, aber dafür schenkt auch niemand ihnen die geringste Beachtung. Und deshalb waren sie so erfreut, als Mowgli sie aufsuchte, um mit ihnen zu spielen. Mehr wollten sie nicht, wie sie überhaupt nie etwas Bestimmtes wollten. Aber diesmal kam einer von ihnen auf eine, wie er meinte, glänzende Idee und verkündete sie gleich allen, dass nämlich Mowgli sehr nützlich für den Stamm werden könnte. Denn er verstünde, Zweige zusammenzuflechten als Schutz gegen den Wind. Und wenn man ihn einfinge und behielte, dann könnte er sie darin unterrichten. Mowgli besaß als Sohn eines Holzfällers vererbte Instinkte aller Art, und er hatte sich oft damit vergnügt, aus Zweigen und Buschwerk kleine Hütten aufzubauen, ohne zu wissen, warum er das tat und woher er diese Fertigkeit besaß. Die Affen hatten seinem kindlichen Spiele von den Bäumen aus zugesehen und hielten es für etwas ganz Wunderbares. Diesmal, so sagten sie, wollten sie sich wirklich einen Führer wählen, und dann würden sie das klügste Volk des Dschungels werden, von allen beachtet und beneidet. Daher folgten sie vorsichtig und geräuschlos Baloo, Bagheera und dem Knaben durch den Dschungel, bis die Zeit der Mittagsruhe herankam. Mowgli hatte sich sehr geschämt und beschlossen, sich nie mehr mit dem Affenvolk abzugeben, und nun legte er sich zwischen Bär und Panther schlafen. Tief war sein Schlaf. Da fühlte er sich plötzlich an Armen und Beinen von kleinen, harten Händen ergriffen. Er glaubte zu träumen, aber schon fuhren ihm die Zweige ins Gesicht und die Blätter schlugen ihm rauschend um die Ohren. Erschrocken starrte er hinab durch die schwingenden Äste auf die Erde und sah, wie Bagheera mit gefletschten Zähnen an dem Baumstamm hochkletterte, während Baloo den schlaftrunkenen Dschungel mit lautem Gebrüll weckte. Die Bandalog heulten triumphierend und eilten hinauf in die höchsten Kronen, wohin Bagheera nicht zu folgen wagte. Von dort krähten sie hernieder. Er hat uns bemerkt! Bagheera hat uns beachtet! Alles Dschungelvolk bewundert uns nun, ob unserer Schleue und Geschicklichkeit! Dann machten sie sich auf die Flucht. Und so eine Flucht der Affenvölker durch das Baumland ist einfach nicht zu beschreiben. Sie haben ihre regelrechten Straßen und Kreuzwege, Gipfel auf, Gipfel ab, immer 15 bis 30 Meter über der Erde. Und auch bei Nacht können sie über die Hochwege wandern. Zwei der stärksten Affen griffen Mowgli unter die Arme und fort ging es in mächtigen Sprüngen locker über 5 Meter breite Abgründe. Wären sie unbehindert gewesen, so hätten sie zweimal so schnell davon eilen können. Doch das Gewicht des Knaben hielt sie zurück. Mowgli schwindelte der Kopf und dennoch genoss er den rasenden Flug durch die Baumwipfel. Er hatte bisher das Gefühl der Furcht nicht gekannt. Als er aber jetzt die Erde tief unter sich liegen sah und als die Äste nach jedem Satze mit furchtbarer Gewalt schwankten und ausschlugen, da wurde ihm seltsam zumute und das Herz pochte ihm, als wolle es aus der Brust herausspringen. Hinauf zur Baumkrone ging es, bis die dünnen Zweige sich krächzend bogen. Dann warfen sich seine Begleiter in den leeren Raum unter ihnen und hingen im nächsten Augenblick an den stärkeren Zweigen des nächsten Baumes. Manchmal konnte Mowgli kilometerweit den ruhig daliegenden grünen Dschungel übersehen, als ob er mitten im Ozean auf dem höchsten Maste eines Schiffes säße. Dann aber schlugen ihm wieder die Zweige ins Gesicht und wieder war er mit seinen beiden Begleitern fast auf dem Boden angelangt. Springend, rutschend, bellend und heulend. So stürzte der ganze Stamm der Bandalog vorwärts durch die Baumstraßen mit Mowgli, ihrem Gefangenen. Zuerst hatte er Angst, dass er fallen würde, dann wurde er zornig, war aber zu klug, um sich während dieser schwindenden Flucht zu wehren. Schließlich begann er über seine Lage nachzudenken. Vor allen Dingen musste er Baloo und Bagheera Nachricht senden, denn bei der ungeheuren Schnelligkeit der Flucht waren diese weit zurückgeblieben. Mowgli sah zuerst zur Erde nieder, als ob er von dort Hilfe erwartete, aber Bäume, Sträucher, ganze Landschaften glitten wie im Fluge an seinen Augen vorbei, so dass er nichts Bestimmtes zu unterscheiden vermochte. Wie er dann aber aufblickte, sah er hoch oben im Äther Chill, den Geier, der in der Luft schwebte und sich wiegte und Wache hielt über den Dschungel, lauernd auf den Tod der Geschöpfe da unten. Chill bemerkte, dass die Affen etwas davontrugen. Ob es da etwas für ihn gab? Vor Überraschung stieß er einen langen Pfiff aus, als er sah, wie Mowgli in die höchste Spitze einer Palme gezerrt wurde. Da tönte Moglis Hilferuf zu ihm auf. »Du und ich und du, wir sind vom gleichen Blute!« Im nächsten Augenblick schlossen sich die dichten Zweige wie Meereswogen über den Flüchtlingen. Chill schoss mit ein paar Schlägen der mächtigen Flügel vorwärts und stand über dem nächsten Baumwipfel, gerade als das kleine braune Gesicht wieder auftauchte. »Halte meine Fährte«, rief Mowgli ihm zu, »berichte Baloo vom Sioni-Rudel und Bagheera, dem Panther.«
»Von wem kommt die Botschaft, Bruder?«
Chill hatte Mowgli noch nie gesehen, obgleich er natürlich viel von ihm gehört hatte.
»Ich bin Mowgli, der Frosch, Menschenjunges nennt man mich, folge meiner Fährte.«
Er gellte diese letzten Worte mitten in einem ungeheuren Sprung durch den leeren Raum. Chill nickte und flog auf und stieg, bis er nicht größer aussah als ein schwarzer Punkt. Dort beobachtete er mit seinen scharfen Augen das Wogen der Bäume, in denen Moglis Begleiter dahinjagten.
»Weit geht Ihre Reise nie«, lachte Chill spöttisch. »Sie vollenden nie, was Sie begannen. Immer greifen Sie nach etwas Neuem, diese Bandalog. Aber diesmal, scheint mir, werden Sie sich die Pfoten verbrennen. Denn mit Baloo ist nicht zu spaßen und Bagheera kann mehr als Ziegen würgen, das weiß ich.«
So segelte er auf mächtigen Schwingen, die Fänge dicht an den Körper gezogen und wartete ab. Baloo und Bagheera rasten unterdessen vor Wut und Kummer. Bagheera kletterte wie niemals zuvor, doch die dünnen Zweige brachen unter seiner Last und er glitt zur Erde, die Krallen voller Borke. »Warum hast du Mowgli nicht gewarnt?« brüllte er den armen Baloo an, der immer noch hoffte, mit seinem plumpen Trabe die Affen einzuholen.
»Schnell, schnell nur, vielleicht erwischen wir sie noch«, keuchte Baloo.
»Mit deinem Zotteltrab könntest du nicht einmal eine angeschweißte Kuh erwischen. Wenn du noch eine Weile so fortwackelst, dann platzt dir am Ende der Bauch. Setze dich lieber hin und denke nach. Mache einen Plan. Hinterherlaufen hat keinen Sinn. Kann sein, sie lassen ihn fallen, wenn wir ihnen zu nahe kommen.« Und die beiden unterbrachen ihre Verfolgungsjagd fürs Erste.
»Ula! Wow! Vielleicht sind sie jetzt schon seiner müde geworden und haben ihn zur Erde geworfen. Wer kann den Bandalog trauen? Bedecke meinen Kopf mit toten Fledermäusen. Gib mir alte Knochen zu fressen. Rolle mich in die Waben der wilden Bienen, dass sie mich zu Tode stechen. Und begrabe mich mit der Hyäne, denn ich bin der elendste aller Bären. Urula, ura. Oh, Mowgli, Mowgli, warum habe ich dich nicht vor dem Affenvolke gewarnt?
Verzweifelt schlug sich Balu die Pranken gegen die Ohren, rollte hin und her und stöhnte jämmerlich.
Ach was, er hat mir noch vor kurzem alle Meistersprüche richtig hergesagt, knurrte Bagheera ungeduldig. Balu, erinnere dich daran, was du dir selbst schuldig bist. Hast du denn alle Selbstachtung verloren? Was würde der Dschungel dazu sagen, wollte ich, der schwarze Panther, mich wie Iki das Stachelschwein zusammenrollen und heulen?
Was interessiert mich der Dschungel? Ach, Mowgli, mein Frosch, vielleicht ist er schon jetzt.
Mir ist nicht weiter bange um das Menschenjunge, sofern sie ihn nicht etwa rein zum Spaß fallen lassen oder ihn aus Langeweile piesacken, weil sie nichts Gescheiteres zu tun wissen. Mowgli ist klug und gewandt und vor allem hat er Augen, vor denen die Dschungelvölker zittern. Eines nur ist schlimm. Die Bandalog haben ihn in ihrer Gewalt und sie fürchten unsere Völker nicht, weil sie in den Bäumen leben. Bagheera leckte gedankenvoll seine Vorderpfote.
Ach, ein Narr bin ich, ein fetter, brauner, wurzelfressender Narr,
rief Balu und setzte sich aufrecht.
Wahr ist, was Hathi sagte, der wilde Elefant. Niemand ist ohne Feind. Und sie, die Bandalog, fürchten Ka, die Riesenschlange. Ka klettert so gut wie sie. Er raubte des Nachts ihre Jungen. Beim bloßen Klange seines Namens erschauern sie. Komm, wir müssen zu Ka.
Was wird er viel für uns tun? Er gehört nicht zu unserer Sippe, da er fußlos ist. Und den bösen Blick hat er, meinte Bagheera.
Sehr alt ist er und sehr verschlagen und vor allem hat er ewig Hunger,
antwortete Balu hoffnungsvoll.
Versprich ihm recht viele Ziegen.
Einen ganzen Monat lang liegt er und schläft, hat er sich einmal vollgefressen. Vielleicht hält er gerade jetzt seinen Schlaf, aber selbst angenommen, dass er wach ist, meinst du nicht, er würde es am Ende vorziehen, sich seine Ziegen selbst zu holen? Bagheera, der nur wenig von Ka wusste, war misstrauisch.
»In diesem Falle könnten zwei alte Jäger wie wir ihn vielleicht auf eine gute Fährte bringen.«
Hier rieb Balu seine verblichene braune Schulter gegen den Panther und beide machten sich auf den Weg zu Ka, dem Felsenpython. Sie fanden ihn auf einem warmen Hang in der Mittagssonne ausgestreckt liegen, sein neues, schmuckes Kleid bewundernd. Denn die letzten 10 Tage hatte er in Zurückgezogenheit gelebt und seine Haut gewechselt. Nun erstrahlte er in neuem Glanz, schob seinen stumpfnasigen, langen Leib in fantastischen Kreisen, Knoten und Verschlingungen und leckte die Lippen mit der gespaltenen Zunge in Erwartung der kommenden Mahlzeit.
»Er hat noch nicht gefressen«,
grunzte Balu erleichtert, sobald er das prächtige braun und gelb gesprenkelte Kleid sah.
»Sei vorsichtig, Bagheera. Er ist immer ein wenig blind nach dem Häuten und stets bereit, auf bloßen Verdacht hinzuzustoßen.«
Ka war keine Giftschlange, vielmehr verachtete er die Giftschlangen als feige Brut. Seine Stärke lag in dem ungeheuren Körper, mit dem er sein Opfer umklammerte. Wer einmal in diese Umzingelung geriet, nun, über den war nicht mehr viel zu berichten.
»Gute Jagd«,
rief Balu und ließ sich in sicherer Entfernung auf die Hinterbeine nieder. Ka war, wie alle Schlangen seines Stammes, etwas taub und hörte zuerst den Jagdgruß nicht. Dann aber rollte er sich blitzschnell zusammen, den Kopf gesenkt, zum Kampf bereit.
»Sss, wer ist's?« zischte er. »Ah, Balu, was bringt dich hierher? Jagd heil, Bagheera. Gute Jagd uns allen. Eins weiß ich. Zumindestens einer von uns dreien ist hungrig. Ist Wild in der Nähe? Ein Rehlein vielleicht oder auch ein junger Bock? Sagt schnell. Leer und hohl bin ich, wie ein ausgetrockneter Brunnen.«
Wir sind auf der Pirsch, meinte Balu leichthin. Er wusste, es lohnte sich nicht, K. zu drängen. K. war zu stark.
So, so. Erlaubt, dass ich mit euch komme, sagte K. Ein Schlag mehr oder weniger macht dir nichts aus, Bagheera oder Balu. Aber ich muss Tage und Monate lang auf der Lauer liegen und muss eine halbe Nacht lang herumklettern, um bei gutem Glück einen jungen Affen zu erhaschen. Die Äste sind heutzutage nicht mehr, was sie in meiner Jugend waren. Dürres Zeug, trockene Stängel überall.
»Vielleicht liegt das auch ein wenig an deinem großen Gewicht?« meinte Balu.
»Es lässt sich nicht leugnen. Ich habe eine stattliche Länge«, antwortete K. ein wenig stolz. »Dennoch, glaube ich, liegt es im Grunde an dem neu gewachsenen Holz. Als ich das letzte Mal jagte, war ich nahe daran zu fallen, sehr, sehr nahe daran. Mein Schwanz war nicht fest verankert am Stamm und als ich rutschte und glitt, scheuchte der Lärm die Banda Lok hoch und mit den gemeinsten Worten hat es mich geschmäht, das Affengesindel.« »Fußloser gelber Regenwurm«, schnurrte Bagheera in die Borsten seines Bartes, als ob er versuche, sich zu erinnern. »Haben Sie mich so genannt?« zischte K. »Fußloser gelber Regenwurm oder so ähnlich. So riefen sie beim letzten Vollmond zu uns herab, aber wir schenkten ihnen keine Beachtung. Allerlei schwatzten sie, die Banda Lok. Sie sagten sogar, dass du zahnlos seist, großer K., und dich daher höchstens an ein schwaches Zicklein heranwagst, weil du, wirklich, diese Banda Lok sind unglaublich frech und schamlos, weil du Angst hättest vor den Hörnern des Bocks.« Bagheeras Stimme klang wie süßer Honig. »Eine Schlange, besonders ein würdiger alter Python, lässt sich selten den Ärger anmerken, doch diesmal konnten Balu und Bagheera sehen, wie die großen Schlingmuskeln an beiden Seiten von Kars Rachen auf und ab wogten. »Die Banda Lok haben sich auf die Wanderschaft gemacht«, sagte er mit erzwungen ruhiger Stimme. »Als ich mich heute in die Sonne legte, hörte ich sie in den Baumwipfeln lärmen.«
»Den Banda Lok spüren wir jetzt gerade nach«, sagte Balu.
»Das muss allerdings etwas Außergewöhnliches sein, dass zwei so große Jäger, Führer im Dschungel ohne Frage, auf die Fährte der Banda Lok treibt«, antwortete K. höflich, der aber vor Neugier fast platzte. Bagheera ließ die Katze aus dem Sack. »Höre, K., jene Nussknacker und Taugenichtse haben unser Menschenjunges gestohlen, von dem du wohl schon gehört hast.«
»Ja, ich habe etwas läuten hören von einem Menschenjungen, das sie in einem Wolfsrudel aufnahmen.«
»Ein so prächtiges Menschenjunges hat es noch nie gegeben«, sagte Balu. »Es ist das Beste und Klügste und Mutigste von allen Menschenjungen, mein eigener Zögling, der Balus Namen berühmt machen wird, in den Dschungeln weit und breit. Und im Übrigen lieben wir ihn, K.«
machte K. den Kopf hin und her wiegend. »Auch ich habe einmal gewusst, was Liebe ist. Ich könnte euch Geschichten erzählen.« »Ein andermal. Mit leerem Magen vermögen wir nicht, sie genügend zu würdigen«, sagte Bagheera schnell. »Unser Menschenjunges ist jetzt in den Händen der Banda Lok. Wir wissen aber, dass sie von allen Wesen im Dschungel nur K. fürchten.«
»Ja, nur mich fürchten sie und haben guten Grund«, sagte K. »Wahrhaftig, dieses Menschending ist nicht zu beneiden. Und sie haben mich, was war das noch gleich, gelber Fisch genannt, nicht wahr?«
»Wurm. Regenwurm.
Gelber Regenwurm«, verbesserte Bagheera. »Und noch vieles andere, sagten sie, was man sich schämen muss zu wiederholen.«
»Nun gut, wir müssen ihnen einen Denkzettel geben, sodass sie in Zukunft von ihrem Herrn und Meister mit Achtung reden. Asp,
Wir müssen Ihrem Gedächtnis etwas nachhelfen. Wohin, sagst du, haben Sie das Junge verschleppt?
Der Dschungel allein weiß es. Gegen Sonnenuntergang, glaube ich, erwiderte Baloo. Wir dachten, du könntest uns Auskunft geben, Ka.
Ich? Wieso? Ich verspeise sie, wenn sie mir in den Weg kommen, aber ich schleiche ihnen nicht nach, diesen Bandalog, diesen Kaulquappen, dieser übelriechenden Sumpfpest.
Hoch, 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 Hilo, Ilo, Ilo, sieh doch, Baloo vom Sioni-Rudel!
Baloo wandte den Blick aufwärts, um auszumachen, woher die Stimme kam, und dort oben schoss Jill, der Geier, vom Himmel herab, und seine Schwingen flammten im Abendlicht. Es war schon fast die Stunde für Jill, zur Ruhe zu gehen, aber weit war er gesegelt überm Dschungel und hatte den Bären lange vergeblich im Dickicht gesucht.
»Was gibt's?« fragte Baloo.
»Ich habe Mowgli bei den Bandalog gesehen. Er bat mich, euch Botschaft zu bringen. Ich folgte ihnen. Sie haben ihn zur Affenstadt geschleppt, auf der anderen Seite des Flusses. Vielleicht bleiben sie dort eine Nacht oder 10 Nächte oder auch nur eine Stunde. Ich habe den Fledermäusen aufgetragen, während der Dunkelheit Wache zu halten. Das ist alles. Jagd heil euch allen dort unten!«
»Vollen Magen und guten Schlaf wünsche ich dir, Chill«, rief Bagheera. »Ich werde deiner gedenken bei nächster Jagd und den Kopf ganz allein für dich zurücklegen, du bester aller Geier.«
»Keine Ursache, durchaus keine Ursache. Das Menschending wusste das Meisterwort. Ich tat nur meine Pflicht.«
Und Chill kreiste empor, hin zum felsigen Horst.
»Das lobe ich mir«, lachte Baloo stolz. »Er hat den Kopf nicht verloren, der Prachtkerl. So jung er ist, hat er das Vogelwort nicht vergessen. Und dabei noch auf der wilden Jagd durch die Baumwipfel.«
»Nachdrücklich genug ist es ihm eingetrichtert worden«, knurrte Bagheera. »Aber stolz bin ich auf ihn. Und nun fort, so schnell wie möglich, zur Affenstadt.«
Alle wussten von diesem Ort, doch nur wenige Dschungelleute waren jemals dort gewesen, denn Cold Lairs, wie sie es nannten, war eine alte, verlassene Stadt, verfallen und halb begraben unter dem Dschungel, und zumeist meiden Tiere der Wildnis den Ort, wo Menschen hausten. Nur das Wildschwein liebt es, in den Ruinen herumzuwühlen. Außerdem lebten die Affen dort, soweit man bei ihnen überhaupt von einem Wohnort sprechen konnte. Und kein Tier, das Selbstachtung besaß, kam diesem verachteten Platz nahe. Nur in Zeiten der Dürre schlichen sie unwillig herbei, wenn sich in den verfallenen Zisternen noch ein wenig fauliges Wasser gehalten hatte. »Eine halbe Nacht brauchen wir dorthin, wenn wir auch noch so eilen«, sagte Bagheera. Und Baloo machte ein ernstes Gesicht.
»Ich werde traben, was ich kann«, meinte er bekümmert.
»Wir können nicht auf dich warten, Baloo. Du musst nachkommen. Wir müssen fort, so schnell wir laufen können, Ka und ich.«
»Was? Laufen?« spottete Ka. »Habe ich auch keine Füße, so nehme ich's in der Schnelligkeit noch mit euch allen auf.«
Und damit machten sie sich auf den Weg. Das Affenvolk vergaß ganz, dass Mowgli mächtige Freunde besaß. Sie hatten den Knaben in die verlorene Stadt geschleift und waren nun für den Augenblick sehr mit sich zufrieden. Mowgli hatte noch nie vorher eine indische Stadt gesehen, und wenn ringsum auch nur Schutt und Trümmer waren, schien ihm doch alles herrlich und wunderbar. Irgendein König hatte die Stadt vor langer Zeit auf einem Hügel erbaut. Man sah noch die Spuren der mit Steinen gepflasterten Straßen, die bergan zu zerfallenen Toren führten, wo letzte Splitter morschen Holzes in rostigen Angeln hingen. Bäume waren aus den Ruinen emporgewachsen, die Wehrgänge waren eingestürzt und Schlingpflanzen hingen in dichten Büscheln aus den hohen Fenstern der Wachttürme. Den Hügel krönte ein weiträumiger Palast ohne Dach. Der Marmor der Höfe und Brunnen war gebrochen und von grünlichem Moos überdeckt, und selbst die schweren Steinplatten im Elefantenhof des Königs waren von Gräsern gespalten, von jungen Bäumen in Stücke gesprengt. Von der Höhe des Palastes aus blickte man auf Reihen über Reihen dachloser Häuser. Sie bildeten einstmals die Stadt, jetzt aber lagen sie schweigend in Trümmern und sahen aus wie leere Bienenstöcke, von Dunkelheit erfüllt. Obwohl Mowgli jedes Glied am Körper schmerzte, obschon er müde und hungrig war, musste er doch laut auflachen, als die Banda log, 20 auf einmal begannen, ihm vorzupredigen, was für ein weises, großes, gutherziges Volk sie wären.
Wir sind mächtig, wir sind frei, wir sind schlechthin großartig, wir sind das herrlichste Volk im ganzen Dschungel. Wir alle sagen es und deshalb muss es wahr sein. Und da du ein Neuling bist und unsere Botschaft den Dschungelleuten überbringen kannst, auf dass sie in Zukunft Achtung vor uns haben, so wollen wir dir alles genau vermelden von unserem großen Volke.
Mowgli entgegnete nichts. Und die Affen umschwärmten ihn zu Hunderten, und sobald einer in der Rede innehielt, um Atem zu schöpfen, schrien sie alle zusammen:
Sehr richtig, das ist ganz unsere Meinung.
Mowgli nickte, blinzelte und sagte:
Ja,
wenn sie ihn fragten. Aber ihm brummte der Kopf von dem schwirrenden Lärm. Tabaki, der Schakal, muss die ganze Gesellschaft gebissen haben, sagte er zu sich, und nun sind sie alle verrückt geworden. Gewiss, das ist Tollwut. Gehen die denn niemals schlafen? Ah, eine Wolke schiebt sich jetzt vor den Mond. Wenn sie doch groß genug wäre, dass er ganz dunkel würde, dann könnte ich vielleicht versuchen, davon zu rennen. Ach, wie müde bin ich. Die gleiche Wolke wurde auch von zwei guten Freunden beobachtet, die in dem verschütteten Wallgraben am Rande der Stadt auf der Lauer lagen.
»Ich werde mich zur Westmauer aufmachen«, flüsterte K. »Von da kann ich rasch den Hang hinuntergleiten und leicht über sie herfallen. Bei mir wird es ihnen nicht gleich gelingen, sich zu Hunderten über mich zu werfen. Aber du, Bagheera,
ich weiß«, wäre doch Baloo nur erst hier. Aber es hilft nichts. Wir müssen tun, was sich eben tun lässt. Sobald die Wolke den Mond völlig verdeckt, springe ich auf die Terrasse. Anscheinend halten sie einen Rat über Mowgli.
Gute Jagd, züngelte Kaa grimmig und glitt fort zur westlichen Mauer.
Dieser Teil der alten Stadtumwallung war zufällig noch am besten erhalten, und es dauerte eine ganze Weile, bis Kaa eine geeignete Stelle fand, um an dem Mauerwerk emporzuklettern. Die Wolke verdeckte den Mond. Als Mowgli sich eben verwundert fragte, was das nächste Narrenstück der Affen sein werde, vernahm sein scharfes Ohr Bagheeras leichten Tritt auf der Terrasse. Der schwarze Panther war den Hügel fast geräuschlos hinaufgeschlichen, und nun stürzte er sich in den Knäuel der Affen, mit den mächtigen Tatzen rechts und links um sich schlagend, mit Kopf und Körper vorwärts stoßend, ohne mit Beißen die Zeit zu vergeuden. Die eitlen Redner hielten plötzlich inne, und ein Schrei des Entsetzens und der Wut durchdrang die Reihen, die sich in dichten Knäueln um Mowgli gelagert hatten. Da ertönte plötzlich eine Stimme.
»Nur ein einziger ist es! Tötet ihn! Reißt ihn in Stücke!« Wie eine vom Sturm gepeitschte, zerreißende und sich wieder zusammenballende Wolke bedeckte eine schwarze Schar von Affen den sich rollenden Bagheera, beißend, kratzend, keuchend. Fünf oder sechs packten Mowgli, schleppten ihn auf die Mauer des Sommerhauses und stießen ihn durch das Loch des geborstenen Dachgewölbes. Ein unter Menschen groß gewordener Knabe hätte sich bei dem Falle wohl schwer verletzt, denn die Höhe betrug mehr als 15 Meter. Mowgli jedoch fiel kunstgerecht auf seine Füße, wie es ihn Baloo gelehrt hatte. »Dort bleibe, bis wir deine Freunde zerrissen haben«, brüllten die Affen. »Später spielen wir wieder mit dir, das heißt, wenn die Giftvölker dich am Leben lassen.«
»Wir sind vom gleichen Blute, du und ich«,
rief Mowgli schnell, den Schlangenruf gebend. Rings um sich hörte er rasseln, klappern und zischen, und schnell wiederholte er den Spruch ein zweites Mal, um ganz sicher zu gehen.
»In Ordnung, nieder alle Hauben«, zischte ein halbes Dutzend Stimmen. »Rege dich nicht, kleiner Bruder, damit du uns nicht verletzt mit deinen Füßen!«
Mowgli hielt sich reglos auf seinem Platze. Er lugte durch die Öffnungen in der Mauer und lauschte auf das wilde Getöse des Kampfes, der um den schwarzen Panther wogte. Das Gellen, Heulen und Keifen, dazwischen Bagheeras tiefes, heiseres Röhren, als er rückwärts drückte, sich wand, taumelte und verschwand unter dem Haufen der Feinde. Zum ersten Mal seit seiner Geburt kämpfte Bagheera um sein Leben. Baloo muss in der Nähe sein. Bagheera würde nicht allein gekommen sein, dachte Mowgli, und dann rief er mit lauter Stimme:
Zum Wasser, Bagheera! Rolle dich ins Wasserbecken! Rolle dich und tauche! Zum Wasser!
Bagheera hörte Und die Gewissheit, dass Mowgli in Sicherheit war, gab ihm neuen Mut. Mit der Kraft eines Verzweifelten bahnte er sich Schritt für Schritt den Weg zur Zisterne hin. Da tönte von den Mauertrümmern zunächst der dumpfe Kampfesruf Balus.
»Bagheera«, schrie er keuchend, »hier bin ich! Halte nur aus! Jetzt klettere ich über die Mauer! Ich werde gleich bei dir sein! Aua! Die Steine zerbröckeln mir unter den Füßen! Warte nur, bis ich über euch komme, ihr dreimal verfluchten Bandalog!«
Er keuchte mühsam die Terrasse hinauf, aber kaum hatte er sich gezeigt, als er in einer Wolke schrill heulender Affen verschwand. Er setzte sich auf die Hinterbeine und umfasste mit den Vorderpranken so viel seiner Angreifer, als er nur halten konnte. Mit grimmiger Zärtlichkeit drückte er sie an sein Herz, bis sie zu Boden sanken, und dann schlug er zu. Patsch, 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 gleich dem schlapfenden Schlag eines Raddampfers. Ah! Ein lautes Platschen im Wasser verkündete, dass Bagheera sich seinen Weg zur Zisterne durchgefochten hatte, wohin ihm die Affen nicht folgen konnten. Der Panther lag, nach Atem ringend, nur mit dem Kopfe ein wenig aus dem Wasser ragend, während die Affen sich am Rande drängten und in ohnmächtiger Wut hin und her tanzten. Das keuchende Brummen des alten Bären drang zu ihm. Doch was konnte er tun? Da lag er im Wasser, unfähig, dem Freund Balu zu helfen. Bei diesem Gedanken heulte er fast unbewusst den Hilferuf der Schlangen hinaus in die Nacht, denn er fürchtete, dass Ka im letzten Augenblicke sich davongemacht habe.
»Wir sind vom gleichen Blute, du und ich!«
Ein Hilferuf vom schwarzen Panther. Obwohl Balu unter der Wucht der Affen fast erstickte, lachte er dennoch laut auf.
»Er hat sich's gemerkt. Der schwarze Panther hat etwas von meinem Menschenjungen gelernt.«
Und patsch flogen die Affen mit seinen Tatzenhieben. Ka war es eben erst gelungen, die westliche Mauer zu erklimmen. Es war eine schwere Arbeit, denn die Steine gaben unter seinem Gewicht nach und rollten laut polternd zu Boden. Nun aber war keine Minute mehr zu verlieren. Er ringelte sich und wand sich und schlug ungeheure Reifen, um zu sehen, ob auch jeder Zoll seines mächtigen Körpers biegsam und geschmeidig wäre. Unterdessen tobte der Kampf mit Balu weiter, und die Affen an der Zisterne schrien gellend gegen Bagheera an. Mang, die Fledermaus, schwirrte hin und her über den schlafenden Dschungel, kundebringend von der großen Schlacht mit den Affen, bis zuletzt Hathi, der wilde Elefant, erregt zu Trompeten begann und verstreute Gruppen der Affenvölker hochkamen und von weit her die Baumstraßen hastend durchliefen, um den Freunden und Brüdern zu helfen. Selbst die Tagesvögel flatterten unruhig auf den Ästen. Und nun kam Ka, eilig und hungrig. Die Kampfesstärke einer Pythonschlange liegt in der furchtbaren Stoßkraft des Kopfes. Denkt euch, ein Sturmbock, wie er früher zum Brechen der Stadtmauern benutzt wurde, oder ein Schmiedehammer, dann könnt ihr euch ungefähr eine Vorstellung von Ka, dem Kämpfenden, machen. Er war gut 10 Meter lang, und eine nur 1 oder 2 Meter große Pythonschlange vermag schon einen ausgewachsenen Mann niederzustoßen. Den ersten Stoß richtete Ka gegen die Mitte der dichten Masse um Balu. Es war ein Stoß mit geschlossenem Munde, in tiefstem Schweigen, und kein zweiter war nötig. Entsetzen packte die Affen, und mit dem Schrei »Ka! Es ist Ka! Fort! Fort!« flohen sie davon wie Frösche vor dem Reiher. Ka war der Inbegriff allem, was die Affen im Dschungel fürchteten. Denn kein Wesen kannte die Grenzen seiner Macht. Niemand vermochte ihm in die stechenden Augen zu sehen. Und so flüchteten die Affen, so schnell die zitternden Füße sie tragen konnten, auf die Mauern und Dächer der Häuser. Balu atmete erlöst auf. Sein Fell war viel dicker als Bagheeras, aber dennoch hatte er Haare gelassen im Kampf. Und jetzt öffnete Ka zum ersten Mal den Rachen und stieß ein einziges, langes, zischendes Wort hervor. Und die Affen, die von weit her aus dem Dschungel zur Stadt herbeieilten, hielten plötzlich an und drängten sich bebend dicht zusammen, bis das beladene Geäst sich knackend bog unter der Last. Die Affen auf den Mauern und Häuserruinen verstummten, und in der Grabesstille, die plötzlich über der Stadt lag, hörte Mowgli, wie Bagheera triefend und sich schüttelnd dem Wasserbecken entstieg. Dann begann das Geheul von Neuem. Die Affen sprangen bis zu den höchsten Spitzen der Trümmer. Sie umklammerten wie Hilfesuchend die großen Steingötzen und irrten ziellos zwischen den Mauerresten umher. Mowgli im Sommerhause tanzte vor Freude, sah durch das marmorne Netzwerk und heulte wie eine Eule, um den Affen seine Verachtung zu zeigen.
»Hol Mowgli dort aus der Falle. Ich kann mich kaum noch rühren«, ächzte Bagheera.
»Und dann lass uns machen, dass wir fortkommen. Sie greifen vielleicht wieder an.«
»Keiner wird sich regen ohne meinen Willen. Verharrt! Rührt euch nicht! Keinen Mucks!«
zischte Kaa, und wieder lag Grabesstille über der Stadt.
»Ich konnte nicht früher kommen, Bruder, aber mir war's, als ob ich deinen Hilferuf hörte.«
Das galt Bagheera.
Was? Ich... Ja, es wird wohl mein Kampfschrei gewesen sein. Übrigens, Balu, wie bist du davon gekommen?«
»Mir scheint, sie haben mich in 100 kleine Bären zerreißen wollen«, brummte Balu, sich die Beine leckend eins nach dem anderen. »Uff, zerschunden bin ich am ganzen Körper. Ka, ich glaube, wir schulden dir unser Leben, Bagheera und ich.«
»Hat nichts zu sagen, nicht der Rede wert. Wo ist das Menschenjunge?«
»Hier, in einer Falle. Ich kann nicht heraus«, rief Mowgli.
Die Wölbung des herabgefallenen Daches versperrte ihm den Ausgang.
»Hole ihn heraus, so schnell wie möglich. Er tanzt umher wie Moa, der Pfau. Er wird unsere Jungen zertreten«, riefen die Kobras.
»Ha«, kicherte K. »Er hat überall Freunde, dieser Mowgli. Tritt zurück, kleiner Mensch. Und ihr, Giftvölker, versteckt euch mit euren Jungen. Ich lege die Mauer um.«
K. prüfte die Seitenwand sorgfältig, bis er einen wettergeschwärzten Riss fand, der eine schwache Stelle verriet. K. schlug 2 oder 3 Mal mit dem Kopfe leicht gegen die Wand, um die Stärke zu prüfen, dann hob er 2 Meter seines Körpers senkrecht in die Höhe und schnellte den Kopf wie einen Schmiedehammer gegen den Stein. 1-mal, 2-mal, 3-mal, immer gerade mit der Nase voran. Das Gestein dröhnte, ächzte, bröckelte und fiel dann krachend und eine Staubwolke aufwirbelnd zusammen. Mowgli sprang durch die Öffnung hervor, stürzte sich zwischen Balu und Bagheera und schlang seine Arme um je einen mächtigen Nacken seiner Freunde.
»Bist du verletzt?«, fragte Balu,
ihn zärtlich betastend.
»Hungrig bin ich und zerschunden. Aber, oh, wie schlimm haben sie euch zugerichtet, meine Brüder. Ihr blutet ja beide.«
»Nichts, alles nichts, wenn nur du mit heiler Haut davon gekommen bist, oh mein bester kleiner Honigfrosch«, grunzte Balu.
»Nun, darüber werden wir später noch ein Wort zu sprechen haben«, meinte Bagheera in einem Tone, bei dem es Mowgli etwas unbehaglich wurde. »Aber hier ist Ka, dem wir den Sieg verdanken und dem du, Mowgli, dein Leben schuldest. Erstatte ihm Dank nach unserer Sitte.« Mowgli wandte sich um und sah den Kopf des Pythons einen Fuß über dem seinen hin und her schwingen.
»Also, das ist der Mannling«, sprach Ka. »Sehr weich ist seine Haut und er hat mit den Bandalog recht viel Ähnlichkeit. Sieh dich vor, kleiner Mann, dass ich dich nicht für einen Affen halte im Zwielicht, wenn ich die Haut gewechselt habe.«
»Wir sind vom gleichen Blute, du und ich«, antwortete Mowgli. »Du hast mich gerettet heute Nacht, und es gehört dir alles, was ich in Zukunft erlege, wenn du hungrig bist, Ka.«
»Sehr verbunden, kleiner Bruder«, sagte Ka mit ernsthaftem Gesichte, wenn er auch mit den Augen blinzelte. »Und was erlegt denn so ein kühner Jäger? Ich frage nur, damit ich auf deiner nächsten Pirsch deinen Spuren folgen kann.«
»Ich töte nichts, jetzt noch nicht, ich bin noch zu klein, aber wenn ich jage, treibe ich meinen Freunden wilde Ziegen zu. Darauf verstehe ich mich vortrefflich. Wenn du hungrig bist, komm nur getrost zu mir und überzeuge dich, ob ich die Wahrheit spreche. Flink und geschickt bin ich mit diesen hier«, er zeigte seine Hände. »Und wenn du je in eine Falle gerätst, dann kann ich dir vielleicht die Schuld zurückbezahlen, dir und Bagheera und Balu, denn ihr alle habt ja für mich gekämpft. Große Jagd euch allen, meine Lehrmeister!«
»Wohlgesprochen«, brummte Balu,
denn Mowgli hatte seinen Dank recht hübsch abgestattet.
Kaa ließ seinen Kopf ein paar Fußlängen herab und legte ihn leicht auf Moglis Schulter. »Hast ein braves Herz, Mannling«, zischte er, »und eine höfliche Zunge. Damit wirst du weit kommen im Dschungel. Aber nun geh schnell fort von hier mit deinen Freunden. Geh und leg dich schlafen, denn der Mond geht unter.« »Nun, nun«, schnurrte Bagheera, »auf meinen Rücken, kleiner Bruder. Wir wollen nach Hause.« Mowgli legte den Kopf auf Bagheeras weichen Rücken und schlief so fest, dass er nicht einmal aufwachte, als man ihn in der Höhle seiner Wolfseltern niederlegte. Und nun zurück zur ersten Geschichte.